Herzlich willkommen zu Tischlein Deck dich, dritter Podcast am dritten Tag in Folge. Wiederum nehme ich Schwung auf meinem Lauf Richtung Gipfel, hin zum Gipfel des täglichen Podcasts. Ich nenne mich Simon, je m'appelle Simon, je t'aime, je vous aime. Und ich bedanke mich für eure Zusammenkunft hier am virtuellen Lagerfeuer. Habt ihr euch versammelt, um meinen Geschichten zuzuhören? Hier zu Folge 87 von Tischlein Deck dich. In dieser Folge überwinden wir, glaube ich, wirklich diese Krise, dieses schwere Gefühl, das mir im Magen lag über diese ganzen letzten Folgen. Denn jetzt fühlt sich diese Zahl wirklich zauberhaft an. Nähert sich der 100 mit nur 13 Folgen noch mehr. Sind wir dann schon da. Eine kurze Bemerkung. Die letzten Podcasts haben meine eigene Machtlosigkeit, meine Ohnmacht zum Ausdruck gebracht. Demonstriert, denn wie ich mir zum Ziel setzte, den Fluss der Worte sich frei schlängeln zu lassen, da nichts mehr zu zensieren, sich nicht an diesen autoritären Vorgaben zu orientieren und dem, was die anderen von mir erwarten und hören wollten, aber trotzdem bin ich dann wieder zurückgekommen, gestern auf Fahler, nur weil ich mir sein Buch notiert hatte, dass ich das noch behandeln wollte. Wobei ich doch am Anfang gemerkt habe, wie gern ich eigentlich lieber über Stalin und die Sowjetunion rede. Und das war wirklich das Freie, wo es sich so frei angefühlt hat, wie ich da rede. Und dann wieder das Autoritäre mit dem Text von Pfaller, auch wenn er sicher hervorragend ist, muss ich heute sagen, nein, lassen wir das. Jetzt besinnen wir uns wirklich mal darauf. Also das, was mir einfach mein Bauchgefühl sagt, dass diese Texte von Pfaller und von Flassbeck haben wir ganz abgeschlossen, aber von Pfaller, den müssen wir auf die lange Bank schieben, Malonkron schieben wir auch auf die lange Bank. Denn das sind psychologische Themen, triebökonomische Themen. Die Ökonomie der Triebe, meiner innerlichen Säfte und Aufwallungen und Gemütsbewegungen. Diese Ökonomie, diese Wirtschaft, dieser emotionale Haushalt ist nicht leicht zu beschreiben, zu durchdringen, zu durchblicken und vielleicht sogar besser, es nicht zu tun. So wie Lacan zu sein, der immer so gewunden und obskur spricht, weil er auf diesem extrem heiklen Feld der Psychoanalyse operiert und sich vielleicht denkt, für die meisten meiner Zuhörer wird es sogar besser sein, sie verstehen mich nicht. Diese Thesen und Lehren, die sind auch nur verdaubar von einem starken Geist. Stark sind ja heute aber die meisten nicht, so wie auch ich eben nicht stark bin und mich im Podcast immer wieder treiben lasse von den zufälligen Gewordenheiten meiner Podcast-Liste, des Podcast-Streams, der da vorbeifließt, aber ohne, dass ich da noch viel Einfluss nehme. Das ist nicht das, wo ich hin wollte. Und deshalb ist da dieses Problem, dass man auch gar nicht richtig frei sein kann in der heutigen bürgerlichen Gesellschaft. Noch nicht mal das eine Individuum, das sich das für so frei hält, kann sich seine eigenen selbstgesteckten Ziele überhaupt nur sich über die Ziele klar werden oder diese Ziele dann erreichen, scheint schon fast unmöglich zu sein. So also auch meine Erfahrung immer wieder beim Podcasten. Ich kann einfach nicht so lustig sein, so unterhaltsam, so konzise, wie ich es mir vorstelle. Und wie soll es denn also gehen, wenn nicht mal der Einzelne das kann, die gesamte Gesellschaft, da steht es dann noch deutlich schlimmer. Das ist ein Durcheinander und ein Wirrwarr, staatlich ebenso festgeschrieben, das Recht zum Privatbesitz an den Produktionsmitteln. Aber sonst, sagt der Staat, sind wir doch einfach frei. Lassen wir der Natur ihren Lauf, den Zwängen und Kräften, und der, der die meiste Macht hat, der darf sie auch einsetzen, seine Pfründe noch weiter so auszubauen und zu maximieren. Und das will er ja wohl nicht angetastet wissen, deshalb garantiert ihm dieser bürgerliche Staat den bürgerlichen Rechtshorizont, mittels dessen er sich sicher sein kann, dass alles weiterhin so Bestand hat. Und das ist also eine virtuelle Welt, in der wir da leben. Nichts hat uns mehr zu interessieren, außer dass alles seine Richtigkeit hat, auch wenn es sich falsch anfühlt, jetzt halt doch so weitergehen muss, denn es ist ja alles verfassungsmäßig so abgelegt in dieser Verfassung der Bundesrepublik, und es kann wohl niemand bezweifeln, dass das die Moral ist, auf die wir uns alle geeinigt haben. Ich wollte nur zum Ausdruck bringen, wenn nicht mal der Einzelne so frei sein kann, dann wird es auf der Staatsebene noch viel mehr schief gehen und auf der internationalen noch viel mehr schief gehen. Erst also der sozialistische Staat kann auch die Befreiung, die freie Entwicklung des Individuums begünstigen, und der Weltsozialismus kann eine Ära der friedlichen Koexistenz und gegenseitig sich befruchtenden Entwicklung der verschiedenen Länder einläuten. Aber davor sind wir in diesem Kriegszustand jeder gegen jeden im Grunde. Seit 1945 oder 1946, als die USA den Kalten Krieg einläuteten, einfach weil sie einen Feind brauchten, weil die Rüstungsindustrie ja Absatzmärkte braucht, jedes Jahr mehr verkaufen will. Ja, das ist ein bisschen ungeschickt, wenn es dann keinen Weltkrieg mehr gibt. Dann muss es halt diesen Kalten Krieg geben, die virtuelle Bedrohung, die herbeifantasierte Bedrohung durch die Sowjetunion. Und seitdem also in einem Krieg, nur dass er nicht direkt geführt wurde aus waffentechnischen Erwägungen, dass die Atombombe ein bisschen ungeschickt ist, wenn es das ganze Volk auslöscht. Andererseits, was kümmert es das Großkapital schon groß, was jetzt mit dem Volk ist, ob das ausgelöscht ist? Das ist ein bisschen das Problem, dass es eigentlich diese Bourgeoisie-Diktatur auch nicht so richtig kümmert. Lieber noch, sagt sie, wie Peter Hacks es beschreibt, lieber hat sie noch gar kein Volk, als dass sie nicht mehr an der Macht wäre. Lieber löscht sie dieses Volk noch aus, als ihre eigene Macht abzugeben. So wie auch Hitler, wie auch die Nazis ja in Stalingrad diese 6. Armee von General Paulus also in den Tod schickten. Und obwohl ein Entsatz also möglich war, Stalingrad, diese Schlacht, die als ein Wendepunkt beschrieben wird, unabhängig davon, was da jetzt dran ist, war es ja doch eine große Schlacht. Die 6. Armee wurde eingekesselt 1942 im Winter, und es war aber wäre möglich gewesen auszubrechen, wenn Hitler eingesehen hätte, dass er das Stalingrad nicht zu halten ist, dass man die Frontlinie zurückverlegen muss nach Westen. Die Deutschen konnten Stalingrad also nie ganz einnehmen, weil es da auch hartnäckigen Widerstand von bewaffneten sowjetischen Arbeitern gab in zwei Fabriken. Roter Oktober hieß die eine Fabrik. Munitionsfabriken das waren jedenfalls Gelände von Stalingrad, wo die Deutschen nie vorrücken konnten, obwohl sie 90% der Stadt kontrollierten. Und ein extrem erbitterter Kampf wurde da geführt um jedes Haus, jedes Zimmer. Nach dem Ende der Schlacht waren sicherlich auch von den Zivilisten weit mehr als die Hälfte tot. Selbst da in dieser Hölle von Stalingrad ja noch Zivilisten erlebten. Die Stadt lag dann komplett in Schutt und Asche, aber immerhin wurde dieser faschistische Angriff ja abgewehrt. Aber Hitler sagte also, ich bleibe in Stalingrad, und meinte damit, seine 250.000 deutschen Soldaten müssen dort bleiben, obwohl sie nicht versorgt werden konnten aus der Luft. Und ja, das alles erzähle ich, weil es ist interessant, habe ich erst was drüber gelesen über Stalingrad, aber dass ist gar nicht so verschieden von der heutigen Situation. In der Geschichte ändert sich wenig, zumindest solange wir in diesem bürgerlichen Rahmen sind. Gibt es keine Gleichbeschaffenheit, wie Peter Hacks schreibt, aber die Muster wiederholen sich doch, die Konzepte, die Zwecke. Und so sage ich euch einfach auch, dass wir alle als Volk, als Pöbel heutzutage, ja, sind für die Bourgeoisie, für die herrschende Klasse in dieser Kapitaldiktatur, sind einfach entbehrlich. Ja. Heute sind wir vielleicht ganz gut gelitten, bekommen ein paar zivile Freiheiten zugestanden, aber sobald es ernst wird und ihre Herrschaft in Frage gestellt wird, werden sie sagen, also lieber vernichten wir noch dieses Volk, als dass wir ernsthaft hier daran denken, unsere Macht, unsere Herrschaft abzugeben. Das ist ein bisschen eine ungute Situation, aber sollte uns ja trotzdem nicht davon abbringen, die Revolution zu machen. Nur eben mit müssen wir uns einfach gut vorbereiten und klar werden, auf welche Widerstände wir da stoßen. Deshalb erzähle ich das von Stalingrad. Die deutschen Soldaten sollten da einfach auch geopfert werden. Und es gab dann die Operation Wintergewitter 1942 im Dezember, ist sie angelaufen, zum Entsatz dieses Heeres, dieser 250.000 Mann, die unzureichend versorgt werden konnten durch Görings Luftwaffe, nicht richtig versorgt werden konnten, unterernährt waren, nicht mal Winterkleidung hatten, weil Hitler sich auch nicht vorbereitet hatte auf einen Winterkrieg und gedacht hatte, das Ganze ist gleich wieder vorbei, obwohl man ja auch schon im vorigen Winter genau das gleiche gedacht hatte. 1941 auch schon mit einem Blitzkrieg rechnete wie gegen Frankreich. Aber obwohl man da also große Fortschritte machte, 1941 noch, wurden die Nazis dann vor Moskau zum Glück zurückgeschlagen und 1942 dann also dieser Angriff auf Stalingrad, wo sie dann letztlich auch zurückgeschlagen wurden in der Stadt. Aber dann kam also dieser Einschluss der 6. Armee. 250.000 Mann waren dann dort, dann im Dezember schon wochenlang total unterernährt, viele einfach gestorben, einfach durch die Kälte, oder selbst diejenigen, die noch gelebt haben, waren dann Ende Dezember einfach nicht mehr gefechtsbereit, einfach nur noch ein ganz kleiner Bruchteil der Truppen war überhaupt in der Lage, noch ihre Funktion da zu erfüllen im Kampf da an der Frontlinie, in dem Gebiet, das sie da noch kontrollierten, in und um Stalingrad. Und klar, man hat dann einfach auch völlig geschwächte und gar nicht mehr richtig bei Sinn befindliche Soldaten einfach dahingestellt, um der anderen Seite vorzugaukeln. Ja, diese Position, diese Stellung wäre noch ausreichend geschützt, aber man musste so ein bisschen auf das Glück vertrauen und konnte ja immerhin auch noch die Niederlage hinauszögern bis zum 31. Januar. Aber eben unter extrem brutalen Bedingungen, extrem unmenschlichen Bedingungen dort drin. Und Hitler hat dann also diese Entsatzarmee losgeschickt. Etwa Mitte Dezember, 15. Dezember, lief die Operation Wintergewitter an, wo Panzerdivisionen dann also vorstoßen sollten und wieder die Verbindung herstellen sollten zur 6. Armee nach Stalingrad, damit diese flüchten könnte. Aber noch nicht mal da war Hitler bereit zu sagen, die sollen entkommen, wir sollen Stalingrad aufgeben, sondern er ging davon aus, man muss es um jeden Preis halten und einfach frische Truppen dorthin bringen. Seine Generäle wussten aber, dass das illusorisch ist, dass das einfach nicht zu halten ist, die Front mittlerweile schon weiter hinten lag. Stalingrad also einfach jetzt weit schon in den russischen Linien, im sowjetischen Gebiet, im sowjetisch kontrollierten Gebiet drin lag und da wohl nichts zu machen lag. Aber trotzdem hat Hitler dann festgehalten. Jetzt haben wir schon so viele Soldaten verloren, geopfert. Da können wir uns nicht zurückziehen. Und es war schließlich dann aber nicht eine ausreichende Kampfkraft aufstellen für dieses Entsatz hier, dass ich dann immerhin schon durchkämpfte, auch bis die Hälfte des Weges schaffte, bis zur 6. Armee. Aber dann auf erbitterten russischen Widerstand gestoßen ist mit etwa 200 Panzern, gab es da eine der größten Panzerschlachten des Zweiten Weltkriegs, und 200 bis 300 Panzer standen sich da auf deutscher und sowjetischer Seite gegenüber. Und ja, da ist der deutsche Vormarsch ins Stoppen gekommen, vor allem auch die Flankensicherung war extrem mangelhaft. Rumänische Einheiten und italienische wurden da verwendet an den deutschen Flanken. Die beiden Staaten waren ja verbündet mit Deutschland. Wie Hitler damals schon notierte beim sowjetisch-finnischen Krieg, kann Deutschland da auf die Mithilfe dieser Staaten wie Finnland und Rumänien zählen, im Feldzug gegen die Sowjetunion. Und so war es dann aber, die rumänische Division war wohl auch schon sehr geschwächt von vorhergehenden Kämpfen und nur noch so ja, eine ihre Panzer nicht mehr richtig einsatzfähig. Deshalb konnte diese Flankensicherung auch leicht überrannt werden dann von den Sowjets. Und so geriet diese Operation Wintergewitter dann ins Hintertreffen. Trotzdem hätte Paulus also noch ausbrechen können, wenn er nur eigenständig gehandelt hätte und den Mut gehabt hätte zu sagen, ja, ich widersetze mich dem Befehl des Führers, der auch oberster militärischer Befehlshaber war, und sage jetzt einfach, nee, jetzt geht es darum, meine Truppen hier heil rauszubringen und es macht militärisch keinen Sinn. Der Führer ist ja nicht hier vor Ort. Es ist einfach langfristig oder mittelfristig nicht zu machen, Stalingrad zu halten. Wir müssen einfach unser eigenes Leben retten. Das traute er sich aber nicht. Auch nicht, als man schon den Gefechtslärm des anrückenden Entsatzheeres hörte, das dann etwa noch 60 Kilometer entfernt war und da auf diesen sowjetischen Widerstand stieß. Auch da, als man selbst schon die Artilleriefeuer und den Gefechtslärm am Horizont sah, da traute sich Paulus immer noch nicht. Und auch von Manstein, der ja oberste Kommandeur, der Generalfeldmarschall an diesem Frontabschnitt, der da praktisch ja einfach der Koordinator, der oberste militärische Befehlshaber war an dieser Ostfront, auch der wollte den Befehl nicht geben, einfach eigenständig auszubrechen gegen den Willen Hitlers, gegen die ausdrückliche Anweisung Hitlers, den Ausbruch zu wagen. Obwohl auch er darum wusste, dass das eigentlich die rationale Option gewesen wäre und er auch mehrmals versucht hatte, Emissäre zu Hitler zu schicken, um ihn doch noch zu überzeugen, dass er den Befehl geben sollte, den Ausbruch der 6. Armee zu priorisieren und nicht das Halten um jeden Preis. Nicht, dass sie da noch bis zuletzt die Stellung halten und dann irgendwie ja, ein Korridor geschlagen wird, frische Truppen einrücken sollen. Das war einfach illusorisch. Aber Hitler hat daran festgehalten und so zog die Gelegenheit dann vorüber. Etwa am 20. Dezember kam dieser Vormarsch ins Stocken. Paulus, wenn er da also den Befehl gegeben hätte, den Ausbruch zu wagen, hätten sie vielleicht nur doch die Verbindung herstellen können zu diesem Entsatz hier. Entsatz ist ein interessantes Wort, sollte einfach die anderen Soldaten da rausholen. Das hätte vielleicht klappen können, obwohl der Treibstoffmangel schon enorm war, man kaum genug Treibstoff hatte für die Panzer, für die ganzen Fahrzeuge, weil eben durch die Luftbrücke da nicht so viel eingeflogen werden konnte. Eigentlich für diese 250.000 Soldaten, eine 250.000 deutsche Soldaten waren dort im Kessel, die hätten also 500 Millionen Tonnen Material, Nahrung und Treibstoff, Munition und so weiter gebraucht täglich, haben aber in Spitzenzeiten gerade mal so 80 oder 100 Millionen bekommen und oft weniger. Dann zum Schluss wurden natürlich auch die restlichen Flugbasen dann noch erobert von den Sowjets und es konnten im Januar dann gar keine Flüge mehr stattfinden. Aber im Dezember immerhin schon noch, aber trotzdem viel zu wenig Material. Auch deshalb also versuchte Paulus den Ausbruch nicht, blieb dort in Stalingrad. Und dann ja, war das Wintergewitter gescheitert Ende Dezember. Dann ja, war den Soldaten dort drin auch irgendwie klar, dass sie geopfert werden sollten. Es gab dann so eine Rede von Goebbels, glaube ich, der ja diese deutschen Soldaten dort so heroisieren wollte. Sagte, man weiß schon gar nicht mehr, zu welchem Vergleich man da in der Geschichte greifen soll. In Stalingrad selbst hilft man sich damit, dass man ja, den Vergleich zur Nibelungentreue zieht. Irgendwie dieser Mythos aus der mittelalterlichen deutschen Geschichte. Aber ja, das sollte so heroisiert werden. Und es war den Soldaten, die dann diese Rundfunkrede auch hörten in Stalingrad, war klar, dass sie da ihre eigene Leichenrede hörten. Dass also gesagt wurde, im Hauptquartier hat man uns aufgegeben, sagt man, gut, wir sollen halt hier noch den russischen Vormarsch verzögern, weil die Deutschen an anderen Stellen der Front auch schon Einbrüche hinnehmen mussten, auch schon Durchbrüche der Sowjets erfahren haben, sagt Hitler, gut, immerhin da die sowjetischen Truppen noch eine Zeit lang binden, das ist jetzt die Aufgabe der 6. Armee, sich da heldenhaft zu opfern und bis zur letzten Patrone zu kämpfen. Im Januar gab es dann mehrere Gesprächsangebote der Sowjets zur Kapitulation, dass ja, sie einfach kapitulieren oder überlaufen können. Aber wurde dann gleich abgeblockt, auch von Paulus. Und in diesem. In dieser Beschreibung der Schlacht von Stalingrad, die ich da verlinken kann, die habe ich gelesen, so eine Diplomarbeit von einem Geschichtswissenschaftler, denke ich. Da war dann die Rede davon, dass ja extrem wenige deutsche Truppen auch Ende Januar, selbst da in dieser extrem hoffnungslosen Situation, immer noch nicht das sowjetische Angebot angenommen hatten, weil sie auch so indoktriniert waren, zu sagen, ja, die Sowjets werden sich sowieso nicht an ihre Versprechen halten, wie sie uns da behandeln. Und ja, so, dann, genau, hat aber trotzdem Paulus dann am 31. Januar, Ende Januar, dann seine Befehlsgewalt irgendwie übertragen an die untereren Befehlshaber und gesagt, jetzt liegt es in der Verantwortung jedes Einzelnen. Er kann jetzt einfach entscheiden, was mit seiner Truppe, mit seinem Korps ist, ob er kapitulieren will. Und somit nach dieser Entscheidung hat also Paulus mit vielen anderen dann kapituliert und ist dann in die russische Gefangenschaft gegangen. Aber der Punkt, den ich hier nur machen wollte, aber ich konnte nicht, auf keinem kürzeren Weg konnte ich hier ankommen. Aber der entscheidende Punkt, was jetzt nämlich geschah, die Deutschen, ja, gingen in die russische Kriegsgefangenschaft. Die heimische Propaganda im Deutschen Reich sagte dann, ja, jetzt ist Stalingrad halt gefallen. Klar, das war dann schon so eine Art psychologischer Wendepunkt auch, weil es davor in der Propaganda immer hieß, wir sind ja schon kurz vorm Sieg, es fehlt nicht mehr viel, dass wir Stalingrad ganz einnehmen, dass hier, ja. Und da hieß es dann aber, okay, die haben sich heldenhaft geopfert, bis zur letzten Patrone gekämpft und es musste dann aber in diesem Framework der Nazi-Geschichtsschreibung so sein, dass die Soldaten gestorben waren, dass es keine Überlebenden gab. Das passte nicht in diesen Heldenepos. Also diese Soldaten, die da noch nicht mal richtig versorgt werden konnten, die einfach so dahin starben an Unterernährung, an Krankheiten, auch fehlender Winterkleidung. Nur die Männer, die ganz vorne an den Frontlinien da Wache schon, die haben echte Winterausrüstung bekommen. Die anderen, für die hat es halt nicht gereicht, weil man sich nicht vorbereitet hatte. Und es gab natürlich in diesem extremen Winter diese Temperaturen von minus 35 Grad. Also die da so im Stich gelassen wurden. Die sollten dann auch noch geopfert werden und auch noch symbolisch geopfert werden, obwohl es Überlebende gab, sollte dann gesagt werden, nee, das darf nicht sein. Und Nachrichten, die diese Kriegsgefangenen dann aus der Gefangenschaft in die Heimat schickten, wurden dann abgefangen, damit sie diese Verwandten das nicht mitkriegten. Auch die sowjetischen Rundfunksender. Auch da gaben die immer wieder Namen durch von den überlebenden Kriegsgefangenen. Also so haben die Sowjets auch schon gesehen, ja, diese Schwäche der deutschen Propaganda und dass man da eingreifen kann, das deutsche Volk vielleicht darüber informieren kann, wie die wirkliche Lage ist und dass es da Überlebende gibt. Und ja, die vielleicht berichten können von dieser wahnhaften Schlacht und dieser nicht sinnhaften Militärstrategie, die da einfach die eigenen Männer von vornherein so opfern sollte. Also genau, das ist nur das Wichtige. Da mussten diese Nachrichten also einfach abgefangen werden. Es durfte nicht sein, dass das Volk überlebt hat. Das ist mein Bogen zu meiner These vom Anfang. Die Bourgeoisie-Klasse ist auch wie die Nazis, dass sie sagen wird, ja, lieber sollen die Leute noch sterben, als dass hier offenbar wird, dass unsere Macht bröckelt, dass wir doch nicht ganz so auf dem auf der Höhe der Dinge sind und alles kontrollieren können, wie wir uns das vorstellen. Dann, als diese Nachricht also aber kam, dass Stalingrad doch verloren war für die Deutschen, gab, das war dann schon so eine psychologische Wende. In vielen deutschen Städten wurden dann an Hauswände so Schmierereien, wurde da geschrieben, einfach 1918, um an die deutsche Niederlage im Ersten Weltkrieg zu erinnern. Das ist also auch ein symbolisches, ein wichtiger symbolischer Widerstandsakt, den diese Leute natürlich auch unter Lebensgefahr dann ausführten, das auf die Häuser zu kritzeln, zu schmieren. 1918, aber das war dann anscheinend schon so ein Kipppunkt, ein Wendepunkt, wo irgendwie dieser Nimbus der Unbesiegbarkeit dann ganz klar gebrochen war, der Wehrmacht, der am Anfang des Kriegs natürlich Bestand hatte beim Blitzkrieg gegen Frankreich und dann auch am Anfang des Kriegs gegen die Sowjetunion ist man teilweise extrem schnell vorgerückt. Mit 80 Kilometern am Tag sind dann die Panzer vorgerückt und die Infanterie sollte erst später nachkommen. Also ja, da hatte die Wehrmacht diesen Nimbus, aber nach Stalingrad dann nicht mehr. Das ist extrem interessant. Das könnte ich eigentlich auch vorlesen. Das ist ein Text von einem, ja, einer Diplomarbeit. Die habe ich da letzte Woche gelesen. Weiß gar nicht, wie ich darauf gekommen bin. Diese Operation wahrscheinlich auch durch Matthias Bröckers, der das in seinem Buch, in seinem Blog erwähnt hatte. Die Schlacht von Stalingrad, dass sein Vater auch da war und aus dem Jahrgang, Stalingrad-Jahrgang 1922, nur 10% etwa überlebt hatten. Also sein Vater sagt, er war zum Glück nicht da, sondern die ganze Zeit nur im Schwarzen Meer, ist da geschippert und hat da Kartoffeln geschält, als Hilfskraft da in der Küche. Und das war eben sein Glück, dass er da auf einem Minenräumboot fast den ganzen Krieg Dienst tun konnte. So, ja, kommt es manchmal einfach auf Glück an, ob man da verletzt ist. Ein paar Glückliche, ein paar wenige wurden dann noch ausgeflogen aus Stalingrad. Und ja, ich fand es einfach extrem spannend, das nachzulesen. Diese militärischen Operationen sind ja doch auch spannend. Da muss man nicht ganz ablehnen, ganz so naiv pazifistisch sein. Ja. Wie gesagt, diese Gegenreaktion der Bourgeoisie müssen wir im Auge behalten, müssen ganz klar sein, das wird so sein. Wenn wir jetzt eine neue Revolution starten, wie wird es auch wie in der Vergangenheit sein, wie 1794. In der Französischen Revolution sind dann die anderen reaktionären europäischen Mächte auch da eingefallen in Frankreich, um eben diese Idee zu besiegen, der Gleichheit, Freiheit, Brüderlichkeit. Dass sich die nicht weiter ausbreitet auf dem Kontinent, sind die also eingerückt, genauso natürlich 1920 oder 1918, 19 dann nach der russischen Revolution sind ja diese 14 imperialistischen Staaten da eingerückt und haben die Sowjetunion ins Chaos, ins Blutvergießen gestürzt, um eben zu verhindern, dass da so ein sozialistischer Staat entstehen kann, der dann zum Vorbild und zur Bedrohung für sie selber werden könnte, weil die eigene Bevölkerung die Arbeiterklasse sich dann auch fragt, was soll das eigentlich? Wir halten uns hier für die fortschrittlichsten Nationen im Westen, aber sind wir nicht eigentlich viel rückschrittlicher als die Russen, die einfach das Privateigentum an Produktionsmitteln vergesellschaftlicht, vergemeinschaftlicht haben? Wäre das nicht eigentlich das viel fortschrittlichere als all diese schönen, so schnell stampfenden und dampfenden Maschinen hier? Nun ja, das war ich hier nur kurz meine Erläuterung abschweifen, weil ich es so faszinierend fand, ja, diese militärischen Operationen, diese Panzer da und generell klar, wie die Sowjetunion das geschafft hat, unter einem extrem hohen Blutzoll natürlich, wie viele sowjetische Soldaten da gestorben sind, ja, einfach immer wieder das immer wieder in einzelnen Abschnitten des Kriegs so Millionen, eine Million Soldaten verloren, wo die Deutschen vielleicht nur ein paar 10.000 verloren haben. Klar, zum Ende haben sich die Verluste der Deutschen auch gehäuft. Am Anfang waren die Truppen auch noch kampferprobter, die deutschen Truppen, und waren eben die, ja, durch ihre Kriegstaktik den anderen Armeen überlegen. Aber ja, die Sowjetunion hat ja so Großes geleistet, aber natürlich darf man nicht vergessen, unter welchem Verlust an Menschenleben. Das ist eigentlich unvorstellbar. Eigentlich, ja, gar nicht zu fassen. Dann geht es hier aber dann weiter. Weiß ich jetzt gar nicht, wie kann man da noch weitermachen. Am besten mit Hacks, den ich ja erwähnte. Ah, und diese Tweetkette sagte, ich wollte ich vorlesen. Das passt jetzt ganz gut, denke ich, denn diese Kette schrieb ich auch unter dem Einfluss dieses geschichtlichen Ereignisses, das ich da nochmal nachlas. Unter dem Einfluss dieser Lektüre, also verfasste ich dann diese Tweetkette, die ich mir gleich nochmal hier zu Gemüte führen kann. Ja. Russland, auch auf Twitter wieder Trend in Deutschland. Interessant. Dann, mal schauen, was steht hier bei Tischlein deck dich. Oh mein Gott. Ich habe 3 Follower verloren. Oh mein Gott. Das immer, ja, dieses Narzisstische. Das ist wirklich bitter. Das ist ein Schlag für Tischlein deck dich. Nun, Anna, jetzt kommen wir zu diesem Tweet. Tweet-Sturm. Eine ganze Reihe an Tweets. Das bringt nochmal diese Gedanken zum Ausdruck von Martens auch, was ich vorlas über die Geheimdienste der USA, die da die Spezialisten aus Deutschland schon rekrutiert haben und einfach dann für sich eingesetzt haben, diese Nazis aus den deutschen Truppen und Geheimdiensten einfach übernommen wurden für die amerikanischen Dienste. Bei einer ZDF-Umfrage wurde Adenauer zum größten Deutschen aller Zeiten gewählt. Klar, die Deutschen wissen schon, wem sie es zu verdanken haben, keinerlei Rechnung zahlen oder Buße tun zu müssen für den Zweiten Weltkrieg mit multiplen Völkermorden an Juden, Kommunisten, Sowjetbürgern. Meiner Meinung nach hätte Deutschland nach dem Vorschlag eines französischen Ministers in ein Agrarland verwandelt werden müssen. Zumindest hätte um jeden Preis verhindert werden müssen, dass Deutschland nochmals zu einem der reichsten und mächtigsten Länder der Welt aufsteigt. Aber die Amis hatten Pläne mit Deutschland, um ihr eigenes Imperium aufzubauen, und bedienten sich bei deutschen SS-Verbrechern, die sie in ihre Geheimdienste integrierten, wo jene ihren Hass auf Kommunisten weiter ausleben durften. Siehe BND-Chef Gehlen etc. Die nicht erfolgte Aufarbeitung des Faschismus wird hierzulande nun verdrängt mithilfe eines moralischen Diskurses der Einzelnen. Oh, so ein Lärm. Die nicht erfolgte Aufarbeitung des Faschismus wird hierzulande nun verdrängt mithilfe eines moralischen Diskurses der einzelnen schwarzen Schafen, die Schuld zuweist, die das ganze Volk in die Irre geführt hat. Der Überbau war schuld, die Nazi-Ideologie, nicht das materielle Fundament in der Gesellschaft. Die Verankerung des Faschismus und das Genießen der deutschen Überlegenheit und Lust an Demütigung und Mord der deutschen Wehrmacht gegenüber den in Anführungszeichen Untermenschen im Osten. Ja, jetzt ist es schon wieder mein Mikrofon ausgefallen. Mein Gott, was ist da los? Egal. Untermenschen im Osten, da war eine Stimme geblieben. Also, da hatte ich jetzt schon eigentlich 10 Minuten weiter geredet. Egal. Ich war eigentlich trotzdem nur einen Tweet weitergekommen, weil es da so viel zu erklären gibt zum nächsten Tweet. Dann versuche ich das hier aber mal zu komprimieren. Also, ja, beziehungsweise noch Kommentar des letzten Tweets, was ich da meinte, ist natürlich auch die materielle Verankerung, die Verbindung des Großkapitals mit dem Narzissmus, dass sich Faschismus und Kapital und diese herrschende Bourgeoisie so verbünden, immer wieder, auch hier in der Nazizeit zu sehen. Aber andererseits, das materielle Fundament habe ich da auch verortet im Genießen der Deutschen, dass man auch sich als ganz normaler Deutscher einfach überlegen fühlen konnte und in diesem Weltplan der Nazis da auch sein eigenes Glück und seine eigene Größe sehen konnte, dass diese Weltherrschaft, die die Nazis anstrebten, oder was ja im Zweiten Weltkrieg schon auf einem guten Weg war, da die meisten Völker Europas zu unterwerfen oder direkt abhängig zu machen, einige so pro forma unabhängig zu belassen, wie Schweden oder die Schweiz. Aber ja, wenn das also Erfolg gehabt hätte, man auch noch die Sowjetunion eingenommen hätte, dann wäre der Deutsche ja wirklich dieser Übermensch gewesen und hätte da einfach überall hingehen können in den Osten und sagen können, ja, ich bin hier so überlegen, jeder hat mir hier zu dienen, hat mir Essen zu geben, hat mir hier seine Frauen zur Verfügung zu stellen, denn das ist nun mal der deutsche Mensch, der einfach viel wertvoller ist und der sich hier die Welt so zu Untertan machen kann. Das ist hier nur meine Vermutung, dass auch für viele Deutsche was Ansprechendes gehabt haben kann, das sich so vorzustellen, dass man selbst auch so profitiert von diesem Plan der Nazis. Das ist also dieses Genießen, was ich da meine, Genießen der deutschen Überlegenheit und dieser Ideologie, dass man jetzt eine Erklärung hat. Warum ging es uns bisher so schlecht? Diese Wirtschaftskrisen Ende der 20er, die Niederlage im Ersten Weltkrieg, ja, warum sind wir bisher nicht so richtig zum Zug gekommen? Wir Deutschen waren einfach so unterdrückt und jetzt kommt ja aber der Hitler und macht uns frei und gewährt uns das, was uns eigentlich schon seit immer zugestanden wäre, hier zu herrschen über die anderen Völker. Und Demütigung und Mord der Wehrmacht, klar, diese Wehrmachtsverbrechen und Verbrechen der SS in die besetzten Gebiete, vor allem im Osten, wo sie eingerückt sind, im Westen, was ja sozusagen ein Krieg unter zivilisierten Ländern, da ist man nicht so brutal und mörderisch vorgegangen wie im Osten, wo man dann Aktivisten, kommunistische Parteimitglieder, Jugendverbandsmitglieder einfach rausgegriffen und gehängt hat, ermordet hat, Bevölkerung von eroberten Dörfern einfach zusammengetrieben und ermordet wurden oder eben ins KZ verfrachtet wurden. Das sind also alles diese Verbrechen, die begangen werden konnten aus diesem Gefühl, dass es gerechtfertigt ist, dass wir Deutschen zu Recht genau diesen Platz in der Hierarchie der Völker der ja, auf diesem Erdball einnimmt, zwischen den menschlichen Gesellschaften einfach diesen ersten Rang einnimmt und es uns deshalb gegeben ist, das alles zu tun. Dann aber weiter hier mit dem nächsten Tweet. Interessant ist hier, wie sich die verblödete liberale Ideologie in ihrer eigenen Unschuld und Kleinmütigkeit suhlt. Alles Große und Gewaltige erscheint ihr verdächtig und faschistoid. Stalin gleich Hitler. So wird aus der antikommunistischen Nazi-Propaganda antikommunistische liberale Propaganda im Dienste des US-Imperiums, das weltweit Chaos und Vernichtung sät. Gut. Stalin gleich Hitler ist also diese Gleichung, die aus heutiger liberaler Sicht aufgemacht wird, weil man denkt, ja, alles, was irgendwie groß und mächtig ist, das muss ja gleich böse sein, das muss irgendwie totalitär sein und auch so nach der Weltherrschaft, nach der absoluten Überlegenheit und der Niederwerfung aller anderen Völker streben. Das muss also so sein, dass da kein großer Unterschied ist zwischen Stalin und Hitler. Und das habe ich ja abgeleitet von Robert Pfaller, was ich mal vorlas in Nummer 76. Alles Große und Gewaltige wird gerät in den Verdacht, faschistoid zu sein. Und so denkt sich der Liberale heute, also dieser Zustand, dieser Status quo, das ist so der Normalzustand, dass wir hier in Mitteleuropa halt diese liberalen Staaten haben, die uns ein paar zivile Freiheiten zugestehen, dass wir uns ganz frei bewegen können, dass wir ökonomisch relativ gut abgesichert sind. Und denkt sich also, aber ja, hier muss ja keiner Gewalt anwenden. Hier ist doch jeder ganz frei, jeder hat so sein Auskommen, hat diese Meinungsfreiheit. Also ja, das ist halt unser heutiger Zivilisationsstand, aber die Sowjets scheinbar konnten sich nicht daran halten. Die sind irgendwie anders als wir. Die haben damals ja Gewalt angewendet. Im Bürgerkrieg eben, wo diese imperialistischen Staaten eingefallen sind. Aber klar, dann auch in diesen Klassenkämpfen in den 20er und 30er Jahren, als die Kulaken so entmachtet wurden, diese Großgrundeigentümer, was einfach ein richtiger historischer Prozess war, ja, die zu entmachten und die kleineren Bauern also zu ermächtigen, in die Position zu versetzen, dass sie ihr eigenes Ackerland bearbeiten können, nicht mehr so abhängig sind, nicht mehr so dahin vegetieren müssen und um 5 Uhr schon ins Bett gehen, weil sie gar kein Petroleum haben, sich nicht mal das Nötigste leisten können, also einfach so ein klägliches Leben einfach führen, ohne Hoffnung auf irgendeine Besserung, ohne überhaupt wahrscheinlich nur den Gedanken fassen zu können, dass es eigentlich ihr Recht wäre, dagegen aufzubegehren, gegen diese ständische Ordnung, gegen diese zaristische Ordnung. Und ja. Also, dann, ja, wird gesagt, also das liberale Bewusstsein hat kein historisches Bewusstsein. Dieses Liberale hält die heutige Situation hier und jetzt für den Nullpunkt der Geschichte, hat kein Bewusstsein dafür, dass es irgendwann mal anders war, dass man unter anderen Voraussetzungen gearbeitet hat und dass die Gewalt dort nicht böse Absicht der Bolschewiki war, sondern sich in diesem Weltzusammenhang so ergeben hat, dass es sicher auch einzelne Fehler gab im Handeln der Bolschewiki, aber die Hauptfehler auf Seiten des Imperialismus liegen, der immer wieder mit brutalen, blutigen Mitteln jedes sozialistische Pflänzchen bekämpfen wird, das sich da versucht zu entwickeln. Und ja, das ist also eine verquere Sichtweise heute, zu sagen, ja, Stalin und Hitler, das ist ja irgendwie vergleichbar, war halt beides totalitär. Und das ist eigentlich gar nicht zu begreifen, wie verquer ist das eigentlich, diese heutige liberale Sicht. Die sagt, ja, alles nur ganz frei sein, nur es darf nur nicht mehr so schlimm werden, dass einer wieder so mächtig wird wie diese beiden bösen Buben. Und mehr will ich auch gar nicht wissen von der Geschichte, nur dass es da halt so mächtige und Gewalttätige gab, die haben einfach ihre freien Lust an der Gewalt laufgelassen und so konnte das alles passieren. Mehr will der Liberale dann gar nicht mehr nachdenken und sich sagen, ja, ich bin so klein, so unschuldig, wie es letztes Mal auch hieß. Ich bin ein zahmes, kleines Haustier und ich will mir einfach nur sicher sein, dass, ja, da einfach ganz anders zu sein als Stalin. Etwa keine klaren Zielvorstellungen zu haben über unsere politischen Ziele, kein klares Weltbild, nicht die Philosophen wie Hegel und Marx zu lesen und zu studieren wie Stalin und sich weiterzubilden, sondern einfach zu sagen, okay, das ist egal, was mit dieser Welt ist, es muss alles genauso bleiben wir dabei. Wir sind ganz schwach und zahm und so wird es schon hinhauen. Nun aber weiter in meinem Text. Genau, Stalin gleich Hitler. Aus der antikommunistischen Nazi-Propaganda, klar, weil die Nazis so den Blueprint geliefert haben für die Amis, die dann einfach ihre Anti-Sowjet-Propaganda übernehmen konnten nach dem Zweiten Weltkrieg und so weiterführen konnten. Da diese Blaupause einfach direkt weiter ausbeuten konnten. So wird aus der antikommunistischen Nazi-Propaganda antikommunistische liberale Propaganda im Dienste des US-Imperiums, das weltweit Chaos und Vernichtung sät. Das alles ist ganz schön verquer, wie sich die Deutschen in ihre historischen Fälschung eingerichtet haben. Hier kann ich ein Nietzsche-Zitat anbringen, das ich jetzt leider nicht ganz zur Hand habe, aber der sowas schreibt wie: Die Deutschen zu seiner Zeit, die Geschichtsschreiber, haben sich da auch in dieser Lüge eingerichtet, das Römische Reich versus die Teutonen. Da haben die deutschen Geschichtsschreiber dann im 19. Jahrhundert irgendwie in den Teutonen die Vorläufer der großen Zivilisation erkannt und gesagt, ja, die haben hier die Stärke bewiesen gegen das Römische Imperium zu Fall gebracht, was dann ja auch so war, da kenne ich mich nicht genau aus, aber jedenfalls ist Nietzsches Standpunkt natürlich, dass das Römische Imperium dieses größte bisher dagewesene Experiment in der Menschheitsgeschichte war, diese Zivilisation aufzubauen, diese stolze Zivilisation, die sich überall ausbreitete, aber da den Gebieten ja auch ihre Freiheiten ließ und ihre Steuern einfach erhob. Und ja, einfach diese Frage, kann man so irgendwie den Mittelmeerraum beherrschen und so einen Kulturraum schaffen? Das ist also nicht vergleichbar mit der Idee der Nazis, die alles, also diese Idee des Deutschseins unterordnen wollten, sondern ja, die Idee der Kultur, der Zusammenführung von verschiedenen Gebieten. Aber ja, die Deutschen haben sich da eben in ihrer Lüge eingerichtet, schrieb Nietzsche. Aber das habe ich jetzt nicht ganz zu Hand. Das ja, muss ich irgendwann nacharbeiten. Genau, da ist also auch aber dieser Punkt, wenn wir über das Römische Reich reden, dass nicht alles, was gewaltig und groß ist, ist gleich faschistoid. Klar, auch waren natürlich auch die Römer grausam mit ihren Gladiatorenkämpfen und den Kriegen, die sie geführt haben. Trotzdem müssen wir das im historischen Zusammenhang sehen. Ja, was ist die Grausamkeit des einen Herrschers gegen die des anderen? Das ist eben die Außenpolitik, ist eine blutige Politik, ist immer wieder schwer zu verstehen. Da zählt eben nichts außer der puren Macht, der Vergleich von Macht. Und wer da nicht zugreift und sich die Gebiete rausgrapscht, die er halt von seiner Stärke her fähig wäre, sich zu nehmen, der ist einfach ein Idiot. So schreibt Petax irgendwie das über Friedrich den Großen, schrieb er da was. Aber ja, weiter in meinem Text. Deutschland hat sich in den bedingungslosen Dienst des Staates gestellt, der die deutschen Expansions- und Dominanzvorstellungen nahtlos weiterführte. Im Gegenzug wurde ihm von Seiten der USA bestätigt, gar nicht so böse zu sein, da die wirkliche Gefahr, die rote Gefahr im Osten sei. Am besten zeigt sich der Zusammenhang von Faschismus und der Politik der imperialistischen Staaten wie England und USA am Beispiel Griechenlands. Im Gegensatz zu anderen osteuropäischen Ländern gab es dort signifikanten Widerstand gegen die Nazi-Besatzung. Nachdem die Wehrmacht abgezogen war, entsandte Churchill britische Truppen, um die kommunistischen Widerstandskämpfer, die im Partisanenkrieg gut gestellt waren und den Nazis Verluste beigebracht hatten, zu massakrieren. Also selbst diese Widerstandstruppen konnten massakriert werden, obwohl sie schon so erfahren waren durch den Widerstandskrieg. Und Churchill gab da die Weisung raus an seinen Statthalter in Griechenland, dass er einfach so vorgehen sollte, als ob sich dann in einem besetzten Gebiet eine lokale Rebellion entwickeln würde. Und er sollte da einfach mit aller Härte und Brutalität vorgehen. Und diese etwa 70.000 Widerstandskämpfer, hatte ich glaube ich gelesen, ja, viele von denen wurden dann einfach ermordet. Und das Ganze mündete dann ja direkt anschließend in den griechischen Bürgerkrieg, der dann von den Faschisten gewonnen wurde, dann kräftiger imperialistischer Unterstützung sicherlich. Und ja, viele Griechen zur Emigration trieb, viele Kommunisten dann wiederum ermordet wurden. Also das fand ich nur den Punkt in Griechenland, auch in der neueren Geschichte, ein sehr interessanter Punkt, wo die Fäden zusammenlaufen, wie ich damals auch ausführte, Nummer 76. aber auch in dieser Geschichte des Zweiten Weltkriegs und der direkten Nachkriegszeit ein Punkt, wo man sehr viel ablesen kann, wie die imperialistischen Staaten einfach direkt das weiterführen, was die Nazis gemacht haben, oder es sogar noch schlimmer weiterführen. Denn die Nazis haben ja immerhin nicht in Griechenland diese Härte, diese Art der völligen Auslöschung der Widerstandstruppen vollzogen, sondern irgendwie ja, konnten sich die Partisanen da halten, konnten tatsächlich den Nazis hier Paroli bieten. Dann aber eben nicht mehr als dieses die Armee von Churchill kam. Weiter. Das ist kein Fehler oder Irrtum. Das imperialistische Expansionsstreben und die Konkurrenz um Einflussgebiete und Rohstofffelder zieht sich durch die Geschichte bis heute. Hierbei werden die sogenannten Demokratien des sogenannten Westens immer und immer und immer wieder ungekannte Gewaltorgien entfesseln. In der wahnhaften Überzeugung, auf der richtigen Seite zu stehen und den Fortschritt der Menschheit zu verwirklichen. Das wird immer so weitergehen und das Blut unserer Vergangenheit mischt sich mit neuem Blut, das an unseren Händen klebt, die wir dem Imperium die demokratische Legitimation per Wahl verleihen. Die Kriege flammen immer wieder auf an den Rändern der beherrschten Gebiete. Es braucht eine Gegenkraft, die ein für alle Mal Schluss macht mit dem faschistischen Block aus Nordamerika und Europa. Die Gleichung muss also korrekt heißen: westliche Wertegemeinschaft gleich Hitler. Das ist der logische Schluss aus einer dialektischen Analyse der Geschichte und ihrer verzerrten Wahrnehmung in den gewissensbelasteten Gebieten Westeuropas. Nicht nur in Deutschland, auch in Italien hat man natürlich eine sehr verquere Wahrnehmung dieser Geschichte. Oder in Frankreich, wo man so kollaboriert hat und wo per demokratischer Wahl wahrscheinlich auch die meisten Leute dafür gestimmt hätten, ja, jetzt bei diesem Nazi-Regime zu bleiben, einfach das so zu akzeptieren. Also hier kann man auch nicht so auf die Demokratie gehen, zu sagen, das Votum der Mehrheit, ja, die Mehrheit hätte wahrscheinlich in Frankreich auch gesagt, ist doch ganz okay so. Was soll das schon? Der heutige Kampf gegen den Westen muss also mit der bedingungslosen Härte und Rücksichtslosigkeit wie gegen ein hypothetisches Nazi-Regime geführt werden. Ergreifen wir die Waffen, solange wir überhaupt noch können und sich diese Potemkinsche Scheindemokratie wieder rückentwickelt hin zum offenen Faschismus. Hier in den herrschenden Ländern des weltweiten Imperiums bekommen die Bürger ein paar zivile Freiheiten, um nicht zu realisieren, welche Klassengesellschaft sich hinter der liberalen Fassade verbirgt. Menschen in ausgebeuteten, ausgezehrten Ländern sind ebenfalls Teil des Imperiums, aber als Bürger zweiter Klasse, die keine entsprechenden Freiheiten und minimale ökonomische Sicherheiten und Chancen geboten bekommen. Das Imperium erstreckt sich über viele Weltregionen, aber nur in wenigen ausgewählten gesteht es den Einwohnern ein paar Freiheiten und Annehmlichkeiten zu, damit jenen nicht auffällt, in welchem machtpolitischen Verhältnis die einzelnen Zonen des Imperiums zueinander stehen. Beziehungsweise ist es dann egal, ob es ihnen auffällt, Teil eines Imperiums mit einem essentiellen Klassencharakter zu sein. Denn durch das materielle Elend im globalen Süden wird der westliche Mensch erpresst und unter Druck gesetzt. Wehe, du spurst nicht, dann geht es dir gleich auch so dreckig. Also bleibt man hierzulande gehorsam, selbst wenn man einsieht, dass dieser Gehorsam Teil des Problems ist. Auf zur Revolution! Der 8. Mai steht an und sollte nicht vorüberziehen. Ohne dass wir dieses hässliche Land in ein Kampffeld verwandeln, das den Anstoß zur weltweiten Erhebung der geknechteten Massen geben kann. Die Sowjets haben uns von den Nazis befreit, aber heute müssen wir die Melange aus Faschismus und Kapitalismus erneut energischer denn je zurückschlagen und anstelle des alten Unbrauchbaren das neue Richtige aufbauen, das der Menschheit den Weg weist, aus dem Elend des Liberalismus und der subjektiven Selbstbeschäftigung hin zum Sozialismus und der Versöhnung des Menschen mit sich selbst und seinen Gegenübern in aller Welt. Ein wunderbar blumiger Abschluss hier. Auf zur Revolution. Gut, zu den Waffen zu rufen, ist vielleicht in der Situation doch noch nicht so sinnvoll, wie Marx davon Peter Hacks zitiert wird. Wer in einer nicht-revolutionären Situation Revolution macht, ist ein Idiot. So habe ich es mir dann auch danach gedacht, ja, das ist vielleicht auch zu vorschnell. Wir müssen das gut vorbereiten und auf die richtige historische Situation warten. Es ist klar, dass heute die meisten Menschen einfach so, ja, so geködert sind durch diese liberale Ideologie und einfach so automatisiert ihr Leben dahin leben, dahin weiter ihre Pflichten und Lasten erfüllen. Da als Arbeitnehmer, also da ja, müssen wir schon auf eine revolutionäre Situation warten. Aber man muss sich ja gut vorbereiten, hier auch in der Theorie schon mal den Klassenkampf führen. Wichtig ist mir aber ein Abschnitt, als ich das mit dem Imperium erklärte, da beziehe ich mich auch auf diesen einen britischen Kommunisten, der nach China emigriert ist, was ich mal vorlasse, in Nummer 65 oder ja, 64 Realitätssättigung. Die erste Folge nach meiner Rückkehr, die erste Folge nach dem Ausbruch des Ukraine-Kriegs. Also, er meinte sowas wie, ja, es gibt eben dieses Imperium, das vielleicht keine strenge Demarkationslinie hat, aber klar, es gibt herrschende Länder wie die USA oder Deutschland, die da auf Seiten der herrschenden Länder stehen, und dann gibt es abhängige, ausgebeutete Länder an den Rändern. Und die Bürger sind da eben Bürger zweiter Klasse, aber sie sind trotzdem genauso Teil des Imperiums wie bei den Römern eben damals die, ja, die Sklaven und Frauen ja auch Teil der Gesellschaft waren, aber eben keine Bürger in dem Sinne, dass sie da Bürger des Römischen Reichs waren. Auf ihre Meinung kam es also nicht so an und genauso auf die Meinung der Menschen im globalen Süden kommt es ja nicht so an, aber trotzdem bekommen sie ja zu spüren die Auswirkungen unserer Politik und dieser Herrschaft, die wir da ausüben über sie. Natürlich sind wir auch hier gespalten in diesen imperialistischen Ländern selbst, gibt es natürlich auch diese Klassenspaltung weiterhin. Aber trotzdem finde ich das einen sehr wichtigen Punkt. Wir bekommen hier halt diese paar Freiheiten zugestanden, damit wir das gar nicht merken, in was für einem Imperium wir eigentlich leben, dass wir alle Teil davon sind und weiterhin diese anderen Menschen ausbeuten. Und es ist ein essentieller Teil dieser Staatsordnung ist, zu sagen, ja, die anderen sind halt Bürger zweiter Klasse. Das ist ein... Wir bekommen hier halt ein paar Freiheiten zugestanden, wie die Pressefreiheit, Meinungsfreiheit, und ökonomisch läuft es nicht ganz so schlecht wie in Argentinien beispielsweise. Aber dort ist dann einfach egal. Dort kollabiert die Wirtschaft immer wieder mal. In anderen Ländern, ja, bekommt man dann keinen so fairen juristischen Prozess. Hat man gar keine Chance, sich irgendwie einen Arbeitsplatz zu ergattern. Dort hat man diese Freiheiten also nicht. Und das ist aber essentieller Teil. Das ist kein Fehler, kein Problem im System, sondern das ist genau, wie es funktionieren soll. Die oben sind, wollen auch die unten so niedrig halten. Und es erfüllt auch diese Funktion, ideologisch zu sagen, ja, schau mal, du Mensch im Westen oder im globalen Norden, wenn du nicht spurst, dann stürzt du gleich auch ab. Dann geht's dir gleich aus. Richtig. Du kannst doch jederzeit nach Nigeria auswandern und dort in einer Fleischfabrik anfangen. So irgendwie schrieb es Thomas Fischer mal, der Richter, der seine Kolumne schrieb bei Zeit Online oder Spiegel. Also so ungefähr, ja, kannst doch jederzeit schauen, ist doch überall schlimmer. Und das fand ich so wichtig, was dieser Immigrant in China dann also schrieb, wegen diesem Roe versus Wade Urteil jetzt, das eventuell aufgenommen wurde, meinte er, das sind halt solche Freiheiten, solche Rechte, die wir zu bestimmten Zustand bekommen, wie auf Schwangerschaftsabbrüche. aber genau um uns davon abzuhalten, zu realisieren, in welchem Klassenimperium wir leben, dass von diesem Imperium genauso andere Staaten Teil sind oder abhängig sind, die aber nicht die gleichen, wo für ihre Bürger nicht die gleichen Rechte gelten. Und dann sagte er, ja, diese Entwicklung jetzt mit Roe vs. Wade, das ist einfach nur etwas, was dann diese Linie weiter verwischt, diese Linie also zwischen den beiden Gebieten, zwischen den beiden Ständen in diesem Imperium. Blur that line. It's just something that blurs that line further. Aber ja, ob diese Anmerkung jetzt so berechtigt ist in Bezug auf dieses spezielle Abtreibungsgesetz, ist egal, darum geht es hier überhaupt nicht, sondern ich fand es trotzdem generell einen sehr, sehr wichtigen theoretischen Ansatz von ihm, dieses weltweite Imperium und diese Spaltung, diese paar Freiheiten, die wir zugestanden bekommen, eben darum, dass wir uns nicht so viele Gedanken machen und wahrnehmen, dass dieses Imperium nicht an der Staatsgrenze endet, sondern dass es verwickelt und verflochten ist mit anderen, wie es auch in meinem Gedicht hieß, in Folge 75, ein Geflecht. Gut, aber dann reicht es auch damit. Da habe ich jetzt ja viel drüber geredet und dann muss ich jetzt noch ein bisschen von Hobbes vorlesen, aber jetzt bin ich ja schon über eine Stunde. Immerhin, aber weil wir hier über die Ukraine geredet haben, dann ja, gibt es jetzt hier nur diese Wahl. Hax hat da was zu Vietnam geschrieben, der Vietnamkrieg, der damals ausbrach, der auch, ich weiß nicht, wie viele Millionen Vietnamesen das Leben kostete. Leute, die da ja, mit Napalmbomben einfach ermordet wurden, einfach komplette Dörfer ausgelöscht wurden, eine Unzahl an Zivilisten, viel mehr Zivilisten vernichtet wurden als wirkliche Kämpfer, die ja auch einen legitimen Kampf führten gegen diese imperialistische Besatzung. Und da verwies Hax dann auch an einer Stelle darauf, ja, die BRD würde ja, hat sich anscheinend dazu geäußert zum Vietnamkrieg und Unterstützung für die USA bekundet, aber mit ausdrücklichem Hinweis auf die Vergleichbarkeit der Lagen. Also, dass Vietnam auch so ein gespaltenes Land war, da gab es ja Nord- und Südvietnam. Vergleichbarkeit also mit Deutschland, das ist wieder dieser Punkt. Ja, die Bundesregierung würde auch noch ihr eigenes Volk auslöschen, wenn sie nur das Gefühl hätte, sie verliert da die Kontrolle drüber. Sie kann diese Herrschaft nicht aufrechterhalten. Das wäre ihr noch lieber, als diese Herrschaft zu verlieren. Aber das ist dieser wichtige Punkt, genau, mit dem das eigene Volk auslöschen. Das muss ich hier nochmal nachlesen. Und danach kann ich vielleicht zu dem über Vietnam übergehen. Ja, hier gibt es viele schöne Stellen, aber das kann ich mir dann für nächstes Mal aufheben. Jetzt müssen wir hier wirklich ganz präzise bleiben. Genau. Das, was ich zuerst vorlesen will, heißt hier Fragen im Titel und sieben weitere. Er schreibt hier an Herrn Dollinger, der irgendwie in der BRD Fragen gestellt hat an die deutschen Linken. Wobei sich dann herausstellt, er meinte nur die westdeutschen Linken, aber Hax antwortet dann trotzdem auf seine sieben Fragen aus seiner Sicht eines ostdeutschen Linken. Und vielleicht kann ich das einfach komplett vorlesen, hier dieses Kapitel und danach noch das Vietnam-Kapitel oder nächstes Mal. Ja. Genau. Das lese ich hier auf Seite 94 von Marxistische Hinsichten. Sehr geehrter Herr Dorlinger, anfangs habe ich ja wirklich geglaubt, ich sei gemeint. Sie erkundigen sich, der Titel Ihrer Umfrage sagt es, nach den Absichten der deutschen Linken. Zur deutschen Linken gehöre ich gewiss. Ich fand erst nach einer Weile heraus, dass Sie das Wort Deutsch in ganz eigentümlicher Weise verwenden, nämlich anstelle von Westdeutsch. Sie meinen in Wahrheit die westdeutsche Linke, und zu der gehöre ich ebenso gewiss nicht. Nun ist es für jedermann schmeichelhaft, über die Angelegenheiten anderer Leute zu Rate gezogen zu werden. Ich bin für Schmeichelei nicht weniger empfänglich als alle Welt. Deshalb antworte ich ihnen mit Eifer. Ja, Hax, also kurz zur Erklärung, ist also eigentlich schon aus Westdeutschland, aus Bayern, wobei Bayern eigentlich auch im Osten liegt, eigentlich aus Bayern und ist dann aber nach seinem Studium, nach seiner Dissertation 1955 in die DDR gegangen, hat dort gelebt, bis zu seinem Tod 2003 dann in Berlin gelebt. Und er sagt eben, da hat er diesen Grundekel, Grundabscheu vor dem Kapitalismus aufgebaut im Westen. Und das ist es, was ihn dann so unterschied von jüngeren Generationen in der DDR, von Schriftstellern, die den Kapitalismus gar nicht mehr kennengelernt haben, sondern nur im Sozialismus aufgewachsen sind. Die sehen schon, dass das seine Vorteile hat, aber haben nicht diesen Grundabscheu gegen den Kapitalismus, so wie ich ihn auch spüre. Und deshalb waren sie eher oppositionell gesinnt. Ja, haben nicht gesehen, dass es zwar richtig und wichtig ist, auch Kritik zu äußern an der Staatsführung, an der Parteilinie, aber man immer hinterfragen muss, wem dient man, welchen Interessen dient man dabei eigentlich, ob man nicht auch mit gewissen Forderungen oder theoretischen Ansätzen einfach der imperialistischen Bourgeoisie dient und nur auf die Restauration des alten Kapitalismus hinarbeitet, wie es dann ja geschehen ist, 1990, die totale Restauration. Aber ja, das also zu Hacks Position hier, der also immer marxistisch versucht hat, ab und zu auch einzugreifen durch einzelne Essays oder Artikel, und die sind hier versammelt in diesem Buch. Das also ein Artikel von 1968. Übrigens enthalten Ihre Fragen noch einen weiteren Reiz, der mich stark anzieht. Ich rede von deren schwerer Entschlüsselbarkeit und spätzeitlichem Dunkel. Sie benennen viele Sachen nicht mit den Begriffen, mit denen sie von den Klassikern und der Sprache des 18. und 19. Jahrhunderts benannt zu werden pflegten. Und sie denken auch nicht in der Denkweise derjenigen, an die sie sich wenden. Oder meinen Sie mit der Linken gar nicht die Linke? Unter der Linken begreift man im gewöhnlichen Deutsch die gesellschaftliche Gruppe, die um Änderung unergiebiger Eigentumsverhältnisse bemüht ist. Also seit etwa 100 Jahren die Marxisten. Aber warum stellen Sie dann der Linken die Frage Revolution gegen den Staat? Diese Frage stammt doch nicht von Karl Marx, sondern von Eugen Düring. Soweit ich erkenne, besteht in der BRD ein entschiedenes Bedürfnis, das monopolistische Kapital zu entmachten. Ein derartiges Vorhaben richtet sich natürlich auch gegen den monopolkapitalistischen Staat. Nur ist der Staat nicht, wie Eugen Düring lehrt, das ursprüngliche Herrschaftssubjekt, sondern die politische Herrschaft ist, wie Karl Marx lehrt, von der ökonomischen abgeleitet. So sind sie mindestens ungenau genug, das äußerliche Übel für das wesentliche Übel zu setzen. Also er sagt, das äußerliche Übel, der Staat, aber der ist ja nur abgeleitet von dieser eigentlichen Basis, von dieser gesellschaftlichen Basis. Aber sehr wichtig, dass wenn wir das nächste Mal auch nachlesen an anderer Stelle, beschreibt er hier diese Konvergenz der Interessen des Staates mit den Interessen der Bourgeois-Klasse. Die Klasse, die also nur eine Fraktion ist, nur ein Teil der Gesellschaft, aber ihre Interessen für eine Zeit ausgeben kann, als die allgemeinen Interessen der Gesellschaft, wie Karl Marx schreibt. Und so ist ja auch wichtig, das Proletariat zur Revolution zu bewegen, auch wenn das sich nicht zusammensetzt aus allen Unterdrückten und Geknechteten in der Gesellschaft, aber zumindest mal diese Vorreiterrolle haben kann, sagen kann, ja, wir als Arbeiterklasse erfüllen ja diese Funktion. Zumindest sind wir ausgebeutet, und das ist eine Situation, da können sich viele andere Gruppen in der Gesellschaft auch drin wiederfinden und sich mit unserem Kampf identifizieren und den unterstützen. Soweit sind wir aber noch nicht, sondern wir sind jetzt in dieser Bourgeois-Herrschaft heutzutage. Und wichtig ist hier, dass also anders als früher im Absolutismus, im Ständestaat vor der Französischen Revolution, gab es noch diese Trennung der Interessen des Staates, die waren andere als die Interessen der Bourgeoisie. Da hatte man ja zumindest nicht diese offizielle Macht als Bourgeois, Wenn man also nur Geld hatte, Fabrikant war oder Bankier, aber kein Adliger, dann waren da eben diese Adligen, die weiter auf ihrer Position beharrt haben, der absolutistische Monarch, dann, und ja, der da immer diesen Ausgleich gesucht hat. Jetzt aber ändert sich das mit dem Eintreten in die Moderne, sagt Hax, da konvergieren die Interessen. Denn der Staat ist einfach nur dieser monopolkapitalistische Staat, der dafür da ist, die Pfründe des Kapitalisten auch noch abzusichern und zu sagen, ich garantierte das Jahr für Jahr, dass du genauso wie letztes Jahr deinen Gewinn machen kannst. Wie Heiner Flassbeck auch schreibt, zur Zeit des Wirtschaftswunders in den 60er Jahren war es ja immer noch so, dass die Unternehmen sich verschulden mussten, ins Risiko gehen mussten, um dann auch Gewinn zu machen, da eine neue Fabrik aufbauen und da ist man Kredit aufnehmen. Aber heutzutage ist es so, netto machen die gar keine Schulden mehr, sondern machen auch noch Gewinne, während zu sparen, wie die Privathaushalte, wo es ja normales menschliches Verhalten ist, zu sagen, ich spare lieber was, sorg vor. Aber für die Unternehmen sollte es eigentlich nicht so normal sein, für eine funktionierende kapitalistische Wirtschaft so organisiert. Ja, argumentiert ja Flassbeck, der ist kein bekennender Sozialist ist, sondern auf dieser Marktwirtschaft aufbauend, sagt, die könnte man irgendwie sinnvoller, nützlicher für die Mehrheit organisieren. Ja, sagt er also, gut, da heutzutage ist es für die Unternehmen praktisch schon so sicher, dass sie diesen Gewinn auch nächstes Jahr machen, dass das alles staatlich genau so abgesichert ist und in Deutschland der Staat das eben dadurch garantiert. Im speziellen Fall von Deutschland dieser extreme Exportüberschuss, dass man das aufs Ausland abwälzt, diese Aufgabe Schulden zu machen, was unumgänglich ist. Wie ich da damals ausführte, auch in den 70er Folgen, also irgendwer muss die Schulden ja tragen. Und das trägt bei uns halt das Ausland, dass da jedes Jahr neue Schulden aufnehmen muss, um diese deutschen Produkte zu kaufen, damit diese deutschen Unternehmen weiter ihre Gewinne anhäufen können. Und so sagt Flassbeck also, der weiterhin in diesem Rahmen des Kapitalismus ja bleiben will, na gut, das ist aber nicht nachhaltig, das wird irgendwann explodieren, wenn man das so weiter, diese Ungleichgewichte sich aufschaukeln lässt, dass ein Land über Jahrzehnte hinweg so viel mehr exportiert als importiert. Es könnte nur nachhaltig sein, wenn dieses Land diese Produkte auch wirklich durch Nachfrage im Inneren absetzt, also nicht immer diesen Staubsauger aus dem Ausland braucht, der seine ganzen Produkte aufsaugt, sondern im Inneren die Löhne der Arbeiter Jahr für Jahr kräftig steigen, damit die Jahr für Jahr mehr konsumieren können. Konsumieren ist ja überhaupt nicht schlimm, wie Hax auch schreibt, ist doch das Schönste der Welt. Dem Westen vorzuwerfen, er sei eine Konsumgesellschaft geworden, ist der dümmste Vorwurf überhaupt. Damit wirft man ihm ja das Einzige vor, was überhaupt gut, was man ihm zugute halten könnte. Also, ja, das sagt Flassbeck, die Arbeiter einfach besser pampern, mit Geld, mit Lohn ausstatten, damit die sich mehr kaufen können. Und das würde diesen Exportüberschuss reduzieren und würde dazu führen, dass die Arbeiter, also die einheimische Wirtschaft, ankurbeln können auf der Nachfrageseite. Aber das darf nicht passieren. Und auch hier müssen wir ganz klar machen, das ist also von Flassbecks Seite auch naiv. Da muss ich ihn auch kritisieren, an diese ewige Reformierbarkeit des Kapitalismus zu glauben. Zu glauben, das sei ein Fehler im System, den man beheben könnte und das sei nicht genauso geplant, zumindest durch die ideologischen Automatismen, durch die ja, fast schon chemische Reaktionen, die da ablaufen, aber auf der ideologischen Ebene, dass man dann so festhalten will an dem, was man hat, die oberen Klassen oder die oberen imperialistischen Länder wie Deutschland so daran festhalten und dieses Interesse auch noch als das allgemeine Interesse ausgeben einer Gesamtbevölkerung in Deutschland. Und ja, dann muss es halt so sein, dass dieser Exportüberschuss irgendwie ein Fetisch ist für uns, ein Zeichen unseres Wohlstands, unserer Solidität und dass der deshalb ein Selbstzweck geworden ist. Das also, ja. Der ideelle Gesamtkapitalist würde hier anders handeln. Wenn der wirklich das Wohl der meisten Kapitalisten und das Wachstum der ganzen Wirtschaft im Blick hätte, dann würde er nicht so handeln, wie die deutsche Regierung und die deutsche Wirtschaft handeln. Aber die sind eben so, die denken so kurzfristig. Die einzelnen Unternehmen schauen ja auch nicht aufs Ganze, sondern nur auf ihre Gewinne und sehen natürlich, ja, das ist ja ganz gut, wie unsere Gewinne hier abgesichert sind und durch diesen Trick jetzt mit der Eurozone, dass wir die anderen so übers Ohr gehauen haben, mit unserem Lohndumping niedrigere Löhne gemacht haben als die Franzosen. Dadurch haben wir die französischen Unternehmen eben aus dem Markt gedrängt. Und das ist ja ein gutes Ergebnis für den einzelnen deutschen Unternehmen, der nur so auf die aufs Einzelne, auf die Einzelwirtschaft schaut. Und auch wenn es fürs Gesamte schädlich ist, der Kapitalismus hier wieder seine eigene Stabilität angreift und neue Widersprüche aufwirft und sich aufschaukeln lässt, gibt es doch keinen Ausweg daran. Es ist diese Ideologie, es ist Teil des Systems, kein Missstand, sondern etwas, was genauso sein muss und aus Sicht einer Mehrheit auch so sein muss, beziehungsweise einer Mehrheit, die eben so beherrscht und manipuliert wird durch diese liberalen Presseerzeugnisse, die auch nur deshalb produziert ins Werk gesetzt werden, um eben diese Interessen der Bourgeoisie weiterzuleiten ans Volk. Aber weiter im Text, hier will ich mich ja nicht verquasseln. Aber Sie fragen ja nicht einmal, ich wünschte, Sie täten's, nach dem monopolkapitalistischen Staat. Sie fragen nach dem Staat schlechthin. Auf die Frage gibt es so viele Antworten wie Staaten. Solange zum Beispiel die Nordamerikaner sich eines Staats bedienen, ist nicht recht einzusehen, wie zum Beispiel die Kubaner ohne einen solchen sollten auskommen können. Ich werde mir also gelegentlich Erlaubnis nehmen, Ihre Fragen, bevor ich sie zu beantworten versuche, aus dem Westdeutschen ins gewöhnliche linke Deutsch zu übersetzen. Und ich werde, wenn ich das darf, gelegentlich Fragen beantworten, die Sie nicht gestellt haben, aber hätten stellen sollen. Erstens. Ob Veränderungen in Westdeutschland im Rahmen der westdeutschen Verfassung herbeigeführt werden sollten. Das Schlechteste an dieser schlechten Verfassung ist, dass sie voraussichtlich bald viel schlechter sein wird. Noch ist sie eine Verfassung der bloß kalten Diktatur. Noch enthält sie einige republikanische Freiheiten. Die große Bourgeoisie verwendet viel Arbeit darauf, sie abzuschaffen. Das allein scheint mir ein hinreichender Grund, sie zu verteidigen. Zurücknahme der imperialistischen Rüstung, Senkung von Preisen, Mieten und Tarifen, Verbot der NPD und Zulassung der KPD, Sicherung gewisser bescheidenster Arbeiterrechte, alle solche erfrischenden Maßnahmen werden auch von der jetzigen Verfassung gestartet oder sogar gewünscht. Vielleicht stellt sich eines Tages heraus, dass der Kampf um die Einhaltung der Verfassung in ein allgemeines Verlangen nach ihrer demokratischen Verbesserung umschlägt. Das wäre ja nicht schlimm. Ja, heute ist die Verfassung natürlich schon deutlich geändert mit dieser Schuldenbremse, die auch noch reingeschrieben wurde ins Grundgesetz. Ich weiß nicht, wie Hax die heutige bundesrepublikanische Verfassung beurteilen würde. Ob das jetzt schon die wirkliche Diktatur ist, aus meiner Sicht auf jeden Fall richtig, von der Diktatur der Bourgeoisie zu sprechen. Was ja auch nicht schlimm ist, natürlich setzen die ihre Interessen durch, aber deshalb müssen wir Sozialisten das ja auch so tun und eben die Diktatur des Proletariats aufbauen, die bessere, die eine Verbesserung dazu darstellt, wenn ja auch noch nicht den Endzustand der menschlichen Entwicklung. Aber nun zweitens, welche Chancen einer neuen sozialistischen oder kommunistischen Partei eingeräumt werden können? Einer neuen KP wenig, der alten viele. Drittens, ob sich die außerparlamentarische Opposition in eine antiparlamentarische verwandeln müsse. Hauptzweck der außerparlamentarischen Opposition muss die endliche Wiederherstellung der parlamentarischen Opposition, der legalen KPD, sein. Wenn zutrifft, dass die Opposition das Herz eines Parlaments ist, ließe sich doch vielleicht durch eine solche Einpflanzung dieser verstorbene Körper wieder ins Leben zurückrufen. Ich halte das für ziemlich wichtig. Die westdeutsche Politik trägt, nicht weil sie will, Reste von parlamentarischen Zügen. Und da ihr infolge mancher, vornehmlich äußerer Umstände, Klammer Existenz der DDR, Vereitelung eines sofortigen Angriffskriegs durch Warschauer Pakt und Force de Frappe, Klammer zu, der normale Weg in die faschistische Diktatur sehr erschwert ist, ist nicht ausgeschlossen, dass sie diese parlamentarischen Züge noch eine für die Linke chancenreiche Zeit lang wird beibehalten müssen. Die herrschende Klasse operiert fortdauernd zugleich mit parlamentarischen und antiparlamentarischen Verfahrensarten. Warum sollte die Opposition nicht dasselbe tun? Ja, also infolge äußerer Umstände kann diese BRD nicht sofort diesen normalen Weg in die faschistische Diktatur gehen, was eben der normale Weg ist für so einen bürgerlichen Staat. In einer Krisenzeit, da wird sich das dann beschleunigt, falls in so eine Transformation. Aber da gab es eben noch dieses Bollwerk im Osten, der Warschauer Pakt. Und ja, dieses Parlamentarische ist aber heute natürlich schon deutlich weiter runtergekommen als noch in den 60ern. Aber noch kurz weiter, Nebenbemerkung, neben, ja. Sie bemerken, dass die Fragen 2 und 3 missleitende Fragen sind. Sie sind so gestellt, dass sie die richtige Antwort eigentlich nicht vorsehen. Also etwa nach dem Schema, glauben Sie, dass durch eiweißhaltigere Fütterung der Frösche die Milchproduktion gesteigert werden könne? Gut. Viertens. Welche Situation eine Revolution rechtfertigen würde? Eine revolutionäre. Eine Revolution wird gerechtfertigt durch die Möglichkeit ihrer Durchführung. Wer in einer nicht revolutionären Situation Revolution macht, ist ein Idiot, sagt Marx. Ich zitiere aus Faulheit und wie leider allzu oft aus dem Gedächtnis, aber gesagt hat er es. Die Aufgabe, die von einer nicht revolutionären Situation gestellt ist, geht nicht dahin, die Revolution durchzuführen, sondern mittels Organisation, Ausbreitung von Klassenbewusstsein und Aufsuchen von Verbündeten ihre Voraussetzungen zu schaffen. Das ist in der Politik anders als in den freien Künsten. In der Politik sind kluge Leute nur dann klug, wenn sie es nicht allein sind. Ja, das habe ich ja vorher erwähnt. Jetzt aber das wichtigste Kapitel, glaube ich, 5. Ob Gewalt ein mögliches Mittel der Revolution gegen die bestehende Ordnung sei? Sicher, aber ein unerfreuliches. Sinn der sozialistischen Revolution ist die Einrichtung der Welt als einer freien, gerechten und friedlichen. Jede Anwendung von Gewalt ist für sie zunächst ein Unsinn. Die klassischen Revolutionen, die französische und die russische, sind unblutig verlaufen. Das Einbeziehen von Körperverletzungen in die Spielregeln blieb in beiden Fällen nachträglich der Konterrevolution vorbehalten. Dieser Sachverhalt ist umso erstaunlicher, als das, was sie die bestehende Ordnung taufen, ja bereits schon ein fortdauernder Gewaltakt ist, die täglich zwangsweise reproduzierte Unordnung, das mit Staatsmacht aufrechterhaltene Privateigentum an Produktionsmitteln. Bekanntlich kennt der Kapitalismus außer Zweckgründen keine Gründe, das Ausmaß seiner Barbarei zu beschränken. Die Bundesregierung, welche sich unter ausdrücklichem Hinweis auf die Vergleichbarkeit der Lagen mit der Ausrottung des vietnamesischen Volkes einverstanden erklärt, zeigt damit, dass sie mit eben dem gleichen Vergnügen auch der Ausrottung der deutschen Nation zustimmen würde, falls die etwa durch irgendwelche Umstände Gefahr liefe, ihrer Verfügung zu entgleiten. Ein derartiges Ansinnen wurde den Deutschen übrigens auch von Hitler seinerzeit gestellt. Imperialisten ziehen ein totes Volk allemal einem demokratischen Volk vor. Kurz, die bestehende Ordnung benutzt im Klassenkampf Tricks, Zwang, Krieg und alle bekannten Mittel. Die Mittel der Revolution werden diejenigen ihrer Gegner in Rechnung ziehen müssen. Aber fest steht, dass die Revolution nie Ursache hat, gewalttätiger zu sein als ihre Gegner und dass sie es nie sein wird. Ja, das ist ja mein Punkt von vorher. Lieber gar kein Volk, als dass dieses Volk der eigenen Herrschaft entgleitet. Und hier muss ich mich natürlich noch weiterbilden. Über die französische Revolution weiß ich jetzt gar nicht so viel, wie das damals abgelaufen ist. 1793 wurde dann der König geköpft von Robespierre, im nächsten Jahr Robespierre selber geköpft und alle haben irgendwie gegen ihn gestimmt und waren dann ganz überrascht, dass sich diese Mehrheit gegen ihn gebildet hatte, weil sie davor so eingeschüchtert waren. Aber da kenne ich mich gar nicht so gut aus, aber das ist sehr wichtig, diese historischen Vorläufer zu sehen, sich auf die Geschichte zu beziehen und zu sagen, ja, es ist nicht so, dass eines Tages Lenin aufwacht und die goldene Idee hat, der Menschheit die Erleuchtung bringt und sagt, so muss es gemacht werden, sondern durch die ganze Geschichte ziehen sich Klassenkämpfe und wir können schauen, es gibt immer wieder Stufen, auf denen menschliche Gesellschaften empor, zur nächsten Stufe empor gehen, Revolutionen wie die französische Revolution, und das sind auch schon Prozesse, die auch mit der heutigen Situation zu tun haben, die wir auch besser begreifen müssen, um zu verstehen, was heute überhaupt der Stand der Dinge ist und was machbar ist. Sechstens, ob die klassenlose Gesellschaft erstrebenswerter Erstzustand der Geschichte sei oder eine permanente Revolution von unten nach oben mehr erstrebenswert. Kurios gefragt, die DDR, in welcher schon keine Ausbeuterklassen mehr sich finden, verändert dessen ungeachtet ihren Zustand laufend und sie verändert ihn mit selten gekannter Beschleunigung. Natürlich ist die klassenlose Gesellschaft kein Endzustand, sondern eine durch kein Ende begrenzte Abfolge von einander widersprechenden und so fördernden Zuständen. Mit der klassenlosen Gesellschaft fängt die menschliche Geschichte ja überhaupt erst an. Ich halte, wenn Sie das meinen, die historischen Bewegungen der DDR für in höchstmöglichem Grade vernünftig. Und ich halte, wenn Sie das meinen, die Gammler nicht für die Inkarnation des Weltgeists. Ja, die Gammler war ja dieser Begriff damals 68, also die Studenten im Westen. Die Studentenbewegung im Osten hießen wohl die Gammler, die da einfach rumgegammelt sind. Lenins Begriff der permanenten Revolution, erdacht, um die bürgerlich-antizaristische Revolution in die proletarische überzuleiten, wird neuesterdings missbraucht für den Vorschlag einer sogenannten dritten Revolution, einer Revolution gegen den sozialistischen Staat. Das ist offensichtlich reaktionär, und wo es nicht reaktionär sein soll, Geblödel. Solange eine Revolution wie die sozialistische bei weitem noch nicht alles an den Tag gebracht hat, was an Produktivität in ihr steckt, verwandelt sich jede Revolution gegen diese Revolution in eine Gegenrevolution. Das haben der Kronstädter Aufstand, der 17. Juni, der ungarische Kontre-Oktober und Maus Emeute der Unbedarften gleichermaßen bewiesen. Ja, Emeute ist nur ein etwas altertümliches Wort, das auch bei Marx vorkommt für einen Aufstand, einen Volksaufstand einfach. Aber was ich nicht ganz verstehe, ob er hier mit Marx eigentlich kritisiert und sagt, Mao kritisiert und sagt, die chinesische Revolution, die ja, war ja auch irgendwie da in den Wirren der Nachkriegszeit da, gegen die Kuomintang, diese andere bürgerlich-progressive Partei, die ja auch gegen die japanischen Faschisten kämpfte. Also, ja, ist für mich nicht ganz auszumachen. Kritik hier an Mao oder gab es dann einen Versuch der Gegenrevolution in diesem China? Das sind eben diese Sachen, diese Länder, die so extrem weit weg sind und gar nicht genau verstehen kann. China ist, denke ich, einfach nochmal deutlich weiter kulturell entfernt als jetzt Russland. Deshalb ist es auch wichtig, sich da auf diese russische Revolution zu beziehen und ja, einfach doch nochmal besser zu verstehen aus der europäischen Perspektive. Jetzt aber siebtens, damit ende ich dann. Ob ich an einen neuen, umprogrammierten Menschen in einer reformierten, freien Gesellschaft glaube und wie der seine Konflikte steuert. Ich kann Ihnen, so gut wie jeder beliebige Bürger meines Landes auch, sagen, wie man die Expropriateurs expropriiert. Ich kann Ihnen sagen, wie man die Befreiung der Produktivkräfte im Sozialismus verwirklicht. Was soll ich Ihnen denn alles noch sagen? Sie forschen mit so geheimnisvollen Worten nach so geheimnisvollen Dingen. Ich fürchte, ich weiß hier nicht mehr weiter. Ja, also nicht irgendwie Menschen umprogrammieren, sondern er sagt einfach dieses Privateigentum an Produktionsmitteln abschaffen. Es kann ja weiter die kleineren Betriebe geben, die in Privathand sind. Da schreibt er, das funktioniert einfach besser, kleinere Reparaturbetriebe und so weiter. Aber die großen müssen dann wirklich in Volkseigentum übergeführt werden. Und ja, das kann er sagen, wie das zu machen ist, aber ein neuer Mensch, das wird man dann sehen. Also der Mensch muss sich halt erstmal behaupten, dann unter diesen neuen sozialistischen Verhältnissen. Das wird ihm auf jeden Fall gut tun, wie man auch gesehen hat in der DDR. Und ja, wie ich heute an mir merke, dass ich heute in dieser freien Gesellschaft nicht so zurechtkomme. Aber ja, was, das ist keine Umprogrammierung, das ist kein Zwang von außen irgendwie, sondern das ist halt eine Änderung der materiellen Grundlage. Und auf dieser Änderung basierend wird sich diese Stadt immer weiter verändern, immer mit rasender Geschwindigkeit, wer schreibt. Aber dagegen sollte man jetzt eben keine Gegenrevolution planen, sondern als eine Verbesserung. Da sind Reformen dann mal angebracht. Hier im Westen, in den reaktionären bürgerlichen Staaten, aber nicht Reformen, das läuft immer auf eine Agenda 2010 raus. Das ist so, was auch aus meiner Kindheit hängen blieb. Diese Zeit Anfang der 2000er Jahre war doch eine extrem schöne Zeit, als ich so 8 oder 10 war. Und ja, bei meinen Großeltern, wo immer der Fernseher lief, wo immer Fernsehnachrichten geschaut wurden, da wurden diese Sachen diskutiert mit der Hartz-IV-Reform. Und da war Edmund Stoiber im Fernsehen, Friedrich Merz, an den kann ich mich noch dunkel nicht mehr so gut erinnern von damals, aber Edmund Stoiber auf jeden Fall noch, ja klar, gegen Gerhard Schröder. Und ja, da hat man gedacht, Reform, Reform, was ist da gemeint, habe ich da so gedacht als Zehnjähriger. Also, warum ist das so kompliziert mit der Reform? Wenn es danach besser geht, dann wäre es doch logisch. Dann sollten sich doch alle darauf einigen und sagen, jawohl, das ist unsere Reform. Aber irgendwie, ja, später musste ich dann eben lernen, was es auf sich hat mit diesen bürgerlichen Reformen. Dass, ja, die immer wieder die Dinge verschlimmern, diese sogenannten Arbeiterparteien wie die SPD das Elend erst hervorbringen, das sie eigentlich bekämpfen wollten. Und es deshalb uns zeigt, dass wir uns damit nicht einlassen dürfen mit diesem bürgerlichen Staat und seinem vorgeschobenen Parlamentarismus, seinem Geblödel, seinem Theater, der Demokratie-Theater, das da in Berlin aufgeführt wird. Aber hier muss ich dann wirklich enden, bin wieder erschöpft und bin hier wieder pünktlich gelandet bei einer Stunde 30, ja, die innere Uhr steht. Aber ich muss hier noch eine Anmerkung machen. Also jetzt muss ich auch mein Herz öffnen, ganz intim werden. Was mir so im Magen rumort, was mich gar nicht mehr loslässt, ist dieser Fakt, dass ich vorher auf Twitter geschaut habe und früher immer 23 Follower hatte. Das war der Gipfel, den ich erklommen hatte. Ja, 23. Und jetzt der Einsturz auf 20. Aber habe ich dann gedacht, erst gestern setze ich so ein Tweet ab. Ja, indem ich auch irgendwie mein Frust rausließ über den Krieg in der Ukraine und gewisse andere Medien oder generell die Wahrnehmung der Deutschen über ihre Rolle in dieser Welt, über die deutsche Außenpolitik und die breite Zustimmung dazu in der Bevölkerung. Das also drückte ich da aus, diesen Hass, dass ich ja am liebsten eigentlich auch schon die Argumente hinter mir lassen wollte und zum Faustkampf vorschreiten wollte gegen diejenigen, die diesen deutschen, amerikanisch-europäischen Imperialismus so unterstützen und sich davon gepampert und abgesichert fühlen. Ja, aber das ist also auch dieser Hass, den ich da auskübelte, vielleicht ja ganz gut, ganz produktiv, wie es in diesem Hassbuch heißt. Und damit kann ich mich jetzt trösten. Ja, das bekommt nicht allen meinen Followern, aber ich wollte es trotzdem noch sagen, wie verletzlich, wie fragil wir modernen Individuen eigentlich sind. Ja, ich rede hier über solche Themen, die wirklich nicht leicht sind, die wirklich das ja, Schwierigste einer menschlichen Existenz betreffen. Der Tod, der da so im Raum steht, in einem Krieg, wo einfach Millionen Menschen dahingemetzelt werden. Und wie soll man damit umgehen? Was soll man da für Schlüsse ziehen aus der Geschichte? Ja, das sind wirklich gravierende, schwerwiegende Fragen. Aber trotzdem, was mich wirklich zum Erschaudern bringt, sind doch diese Sachen auf Twitter und dieses angeblich Soziale, dass ich mich jetzt irgendwie auch ausgeschlossen. Meine Herde hat sich verkleinert, da fühle ich mich jetzt auch einsamer als vorher. Das ist dieses Irrsinnige an Social Media. Ja, diese Halluzination, man würde da an einem wirklich sozialen Teil haben. Deshalb, ich kann es so auch nicht weitergehen mit Social Media. Klar, muss auch das verstaatlicht in Volkseigentum übergeführt werden und erst dann kannst du eine Chance geben, da eine Öffentlichkeit aufzubauen. Das, was jetzt da stattfindet, weiß ich nicht. Mir tut es vielleicht gar nicht so gut. Vielleicht sollte ich mir hier den Auftrag geben, mich ganz abzumelden, Schluss zu machen. Mit Twitter zumindest. Aber ja, das wollte ich noch kurz anmerken und euch sagen, vielleicht kann ich nach dieser ernsten Folge hier, ja, ich wollte heute eigentlich lustig sein, habe heute einfach nur an Zelensky gedacht und ja, was er für ein großartiger Schauspieler und Comedian ist und dachte, ja Mann, aber das hat doch nicht ganz hingehauen mit diesem Plan. Aber vielleicht kann ich hier noch ein Lied spielen. Und ein Moment, genau. Also das. Oder spielen wir die Nationalhymne der DDR? Natürlich. Da kann es ja eigentlich jetzt nichts Besseres geben. Ja, für mich ja auch gar nicht so bekannt, diese Melodie. der Text der Hymne. Deshalb spielen wir das einfach mal. Ich suche hier nach einer schönen Version und dann könnt ihr euch das noch anhören hier als Outro. Und damit sage ich einfach Tschüss von meinem Standpunkt hier aus dem sozialistischen Osten, wo zumindest mein geistiger Standpunkt ist. Und dann also bis zum nächsten Mal, bis zur nächsten Wiedervorlage dieser deutschen Themen hier. Dieser Deutsch, das ist einfach Deutsch.